Bonjour à tous, ça y est, le Tour de France des hommes est terminé et Wout van Aert est le glorieux vainqueur sur les prestigieuses Champs-Élysées dans une finale captivante. Ça y est aussi pour l'homme dans le maillot jaune, félicitations à Tadej Pogacar qui a gagné à juste titre. De plus, aussi sur le podium, derrière Vingegaard, un Allemand, Florian Lipowitz, gagnant du maillot blanc, c'est juste incroyable. Voyons donc ce que nos trois experts du Binnenwagen ont à ajouter à cela.
So, dann zur Feier des Tages. Vielen herzlichen Dank an meine wundervolle Freundin fürs letzte Tour de France um französische Intro dieses Jahres 2025. Es geht ja noch weiter mit der Tour de France Femme, aber dazu später mehr. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
So Leute, kleiner Cliffhanger ans Ende der Folge, denn wir haben damit bei der Aufnahme noch gar nicht gerechnet, aber nochmal danke ans Team Red Bull Bora Hansgrohe. Wir haben die Möglichkeit bekommen, am Montagmorgen nach der Tour noch ein kleines Interview mit Florian Lipowitz zu bekommen und ihm unsere brennendsten Fragen zu stellen. Das also heute hier am Ende der Tour de France Spezialfolge 3. Haben wir es mal wieder geschafft, ne?
Wieder ein Jahr rum.
Deutschland ist zurück. Wir sind weißes Trikot.
Nee, wir sind Radsport. Wir sind Radsport.
Wir sind mit dem Besenwagen, sieht man, hört man besser.
Ja, war doch gar nicht so schlecht, dass Almeida gestürzt ist, ne? Ich will jetzt hier nicht die Party crashen. Sorry, Deutschland. Nein, Quatsch. Das war schon sehr, 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 sehr cool, dass das am Ende jetzt doch noch geklappt hat, trotz aller Widrigkeiten, Schwierigkeiten, fragwürdiger, taktischer Entscheidungen. Ja, ist das, glaube ich, kann man sich erstmal für Florian Lipowitz freuen, persönlich, und natürlich, klar, für den Radsport in Deutschland hat das ja jetzt möglicherweise auch ein bisschen Auswirkungen. Da habe ich mir auch mal die Frage gestellt in den letzten Tagen, wie sehr das jetzt, ja, ich glaube, für einen Radsport-Boom wird es nicht reichen. Ne? Also da hätte man schon gewinnen müssen. Aber ob das jetzt nicht vielleicht doch nochmal so, zumindest mal so eine Welle anstößt, dass man, ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht so ein paar Rennen zurückkommen. Ne? Also Bayern-Rundfahrt zum Beispiel ist ja so die letzte größere Rundfahrt in Deutschland, die nicht mehr stattfindet. Ein paar Eintagesrennen wären ja ganz nett. Vielleicht entstehen ja auch neue Sachen. Ja, das interessiert mich jetzt besonders, so im Nachgang jetzt zu dieser Tour. Aber ja, erstmal natürlich auch ein Riesenerfolg einfach für Lipowitz und das Team. Ne? Also nicht nur dritte Platz, auch das weiße Trikot. Hat, glaube ich, schon vielen Leuten Spaß gemacht in den letzten zwei Wochen. Nach der ersten Woche hat man das ja nicht unbedingt erwarten können, aber ja, einfach eine Riesensaison von Lipowitz, auf jeden Fall.
Ja. Von daher herzlichen Glückwunsch. Also ernst.
Ich finde es auch wichtig, das erstmal klarzustellen. Wir haben ja schon Kommentare bekommen, was wir gegen Lippo hätten, also was absolut nicht der Fall ist. Großartiger Typ, großartige Leistung. Ich werde auch nochmal die Folge reposten. Ich habe gestern mal auf Florian Lipowitz Instagram-Account geguckt, der, glaube ich, innerhalb der Tour de France von roundabout 20.000, 25.000 Followern auf. Ich gucke mal nach, gestern Abend waren es 116.000.
What the fuck, ernsthaft?
Ja, gestiegen ist. Wir sind jetzt bei 120 glatt. Also da ist die Welt jetzt mal reingefollowed auf jeden Fall. Und wir sind noch so auf Zeile 15, 20 mit dem Besenwagen-Post drin. Die Folge hieß Pesto, Chips und Schokolade und kam am 23. Mai 2024 raus. Also wer Lippo nochmal ganz unbefleckt kennenlernen will, der kann sich die Folge da nochmal reinziehen. Hubert und Staller sind zum Beispiel ein Protagonist in Lippos vor World Tour Live. Jo, ja, mega krass. Ich freue mich auch nochmal auf deine offene Frage an die Radsport-Boom. Muss man ja definitiv so separieren, weil ein Fahrradboom haben wir ja eigentlich schon seit mehreren Jahren.
Ja, deswegen habe ich auch nicht Rennrad, sondern Radsport gesagt.
Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen mehr mit Sport verbunden wird, einfach mit dem Radsport. Das hoffe ich einfach auch. Und da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das wäre auf jeden Fall geil, wenn sich jetzt mal wieder einfacher Sponsoren für Rennen finden lassen würden.
Ja, ich glaube,
oder für
das genau das
Vereine,
Ding,
kleine Teams.
Das ist genau das Ding. Ich glaube, die Leute haben sich schon entfernt, zumindest für den Radsport interessiert. Das siehst du ja einfach auch jetzt an den Followerzahlen, die da so explodieren. Ne? Also wenn da jemand ist, dem man folgen kann, und das ist halt aus Gründen immer nur, wenn jemand im Gesamtklassement der Tour de France ganz vorne mit dabei ist. Aber dass die Leute kommen ja jetzt nicht von ungefähr. Ne? Also die hatten, glaube ich, schon so ein Interesse für den Sport oder haben vielleicht selber ein Rennrad und folgen jetzt eben dann dieser Person. Und ja, genau, das wird jetzt keine Rennen wiederbeleben, aber vielleicht sagt ja auch der ein oder andere Sponsor, okay, das wollen wir jetzt mitnehmen und wir gehen da wieder rein. Und ich meine, Lidl macht's vor. Alpecin ist auch ein deutsches Unternehmen, was im Radsport schon jetzt lange aktiv ist. Da können sich vielleicht noch ein paar mit anschließen und ja, vor allem wieder den Radsport auch in Deutschland stattfinden lassen. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Gerade, dass das auch so ein bisschen durchsickert, wie du sagst, ne, in die Vereine, in die lokalen kleinen Rennen. Ich glaube, dem Nachwuchsbereich in Deutschland, denen geht es nicht unbedingt gut. Es kommen natürlich immer wieder Talente raus, aber so die kleinen Rennen, ne, das
ganz
ist
kurz,
schon...
Da würde ich gerade ganz kurz mal reingehen wollen, weil es hat vorhin auch Fabian Wegmann gesagt in der Übertragung, dass zum Beispiel in seinem Verein haben die irgendwie die Mitgliederzahl mittlerweile verdoppelt oder 50% mehr in den letzten ein, zwei Jahren. Und auch gerade im Nachwuchs, und da habe ich auch in Berlin, also der Nachwuchs, das wird immer mehr. Also immer mehr Leute, also auch Kids oder Eltern bringen ihre Kinder irgendwie zu dem Verein, aber es gibt halt immer weniger Rennen. Ich glaube, dieses Thema ist wirklich dieses Rennending. Also ich glaube, da ist
ja,
ich glaube,
es sind halt Leute, leider, die aber dran fahren also so wollen, zumindest mal,
aber es gibt halt keine Gelegenheiten.
Was man, was ich jetzt zumindest mal im so regional um Köln herum sehe, ist halt, dass es dann sich in so einigen Vereinen konzentriert, die noch wirklich aktiv für Arbeit machen, ne? Das ist jetzt nicht so, dass es in jedem Verein diese Entwicklung gibt, sondern eher dann, da wo was passiert, da geht man dann natürlich hin. Ne? Also das war jetzt so mein Eindruck, das, was wir so an Feedback von Rennveranstaltern bekommen, jede Woche, so unter der Saison, zeigt eigentlich ein anderes Bild, ne? Als jetzt mehr Mitglieder in den Vereinen vielleicht oder in dem einen oder anderen Verein, dann ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn das mal so wieder ein bisschen belebter wird einfach.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
So, letzte Folge Tour de France Spezial. Tour de France ist zu Ende und ich kann euch garantieren, es waren nicht nur harte 3 Wochen. Für die meisten der Teilnehmenden wird es auch nochmal eine harte Nacht oder für viele davon auf jeden Fall. Es wird noch ein bisschen gefeiert werden in Paris und ihr wollt euch nicht vorstellen, wie man sich dann morgen fühlt nach diesem Sonntag in Paris. Ich glaube auf jeden Fall, dass man relativ glücklich ist, wenn man diverse Blackroll-Produkte benutzen kann. Danke an unseren Tour de France-Partner, womit man sich den geschundenen Körperkadaver über die nächsten Tage und Wochen wieder zurecht restaurieren kann. Also ich würde natürlich die normale Blackroll zur ausgiebig benutzen, Massagepistole, die Beine ausschießen damit und ja, jegliche Schlafutensilien. Was ist euer Go-To?
Naja, es gibt ja den berühmten Club Duplex in Paris. Das ist der einzige Club, der da sonntags anscheinend auf hat, also zumindest der, wo ich mehr gelandet bin und alle anderen auch, gab es einen relativ großen Männerüberschuss, wenn man sich denken kann, auf jeden Fall. Wenn man dann irgendwann nachts nach Hause kommt, leicht angeheitert, dann kann man sich ja nochmal in die Recovery Boots legen, damit man zumindest mal noch was Gutes für seine Beine tut und viel Wasser trinken. Das wäre quasi meine Prozedur.
Also ich bin ja jetzt gerade noch hier in Paris und werde mich jetzt gleich auf die EF-Party schleichen und damit sicher, also ich habe jetzt nicht viel zu feiern, aber ich werde damit sicher auch den einen oder anderen Drink noch mitnehmen. Habe dann zum Glück mein Kopfkissen hier dabei, womit ich dann hoffentlich noch ein paar gute Stunden Schlaf bekomme. Und sobald ich dann morgen zu Hause angekommen bin, Paul, hast du recht, geht's auch in die Recovery Boots rein. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal was gönnen von Blackroll. Und mit Besenwagen 15 gibt's wie immer auch 15% Rabatt auf alle Produkte.
Ganz genau, es gab nicht nur ein weißes Trikot zu gewinnen, sondern auch hier ein bisschen Rabatt auf Regenerationsprodukte mit uns, Besenwagen 15 auf blackroll.de. Haut rein und bis nächstes Jahr. Ciao. So, zum Renngeschehen würde ich sagen, oder?
Ja.
Kurze, jetzt, wo wir hier schon im Nachanalyse-Corner sitzen, 10 Minuten nachdem die Schlussetappe zu Ende gegangen ist. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Wout van Aert und Wismar Liesebike, die sich nochmal die zweite Etappe gekrallt haben.
Herzlichen Glückwunsch auch an Bastian Marx, der ein Spaghetti-Eis gewonnen hat.
Spaghetti-Eis von Andy Stauf bekomme ich demnächst.
Aber komm, mein Tipp so aus dem Nichts war gar nicht schlecht, oder?
Der wesentlich härtere Expertentipp, du willst es ja hören. Ja, also Andy Stauf hatte auf Ballerini getippt, auf Sieg heute und ich auf Wout van Aert, was jetzt der billigere Tipp auf jeden Fall war.
Jetzt, da will ich jetzt mal kurz wissen, ob der Ballerini, ob der Tipp vorher schon eingeloggt war oder ob der jetzt erst kam, als die Gruppe stand.
Der ist tatsächlich nicht im Wattbüro eingeloggt, aber der wurde gestern Abend an der Bar in Paris eingeloggt, in einer kleinen Runde mit mehreren Agenten. Ich glaube, einer hat auch Wout van Aert natürlich, einer tippt immer 2-1. aber ja, ich habe mir einfach nochmal so die Ergebnisse angeguckt, die letzte Woche. Ich glaube, Ballerini gewinnt gestern auch den Sprint vom Feld nochmal, holt damit nochmal 15 Punkte für Astana. Und,
also das ist ein Doppelsprint, ne?
Es ist ja, die Auswahl war ja begrenzt, sage ich mal, ne? Die Leute, die in der letzten Woche noch was drauf hatten, die konntest du ja schon fast an 2 Händen abzählen. Und ja, da war der einer und ich glaube auf so einem Kurs, ne, als ehemaliger Umlaufsieger, war das mal ein guter Tipp, würde ich sagen.
Aber nochmal gutes Feuerwerk, oder? Da in Paris. Den Regen hätte man nicht gebraucht.
Im Fernsehen wird er zwar nicht als Klassiker-Spezialist oder Umlaufsieger angekündigt, sondern als Helfer für Max Kanter. naja, aber ja, gut. Leider geht das Spaghetti, aber gerne geht das Spaghetti also auf mich dann.
Ja, aber krasses Feuerwerk. Die Fahrer waren ja relativ geschlossen, wurde zumindest irgendwie so vermittelt gegen diese neue Paris-Etappe.
Wout van Aert übrigens auch war eine der lauteren Stimmen dazu. Auch.
Okay. Ja. Ich hatte gar nicht mitbekommen, jetzt irgendwie im Vorhinein, ich weiß gar nicht warum das GC ab 50 vor Ziel neutralisiert wurde. Ich hatte wirklich noch so ein bisschen Angst, als Lipowitz aus der Gruppe abgekoppelt hat dann am Schluss. aber ja, schon, also so, ne, die Leute, die da auf Montmartre auf der Treppe sitzen in 20 Reihen nochmal und was da für eine Stimmung ist, schon geil anzuschauen. Also aus Zuschauerperspektive kann man das jetzt ruhig so beibehalten und das Finale so, ich meine, Wout van Aert heute nochmal ein ganz gutes Bein gefunden, das sah natürlich auch relativ geil aus.
Naja, der hat auch nicht die ganze Tour ein gutes Bein gehabt, würde ich sagen, heute hat es halt gepasst. Ja.
Zumindest mal in der zweiten Hälfte, ja.
Aber ich fand jetzt, also ich fand die Etappe so aus Fernperspektive mega geil und also ich glaube, das wird auch schwer wieder zurückzudrehen sein, um ehrlich zu sein. Also mich würden da jetzt auch mal dann die Quoten interessieren, so dahingehend, also international gesehen. Und wie viele Leute dann vielleicht auch wirklich mehr an der Strecke stehen, weil da hoch, das war ja schon eine geile Stimmung. Und auch wie bei Olympia halt, waren die oben an der Kathedrale halt in, was waren das, dann 10er-Reihen oder 15er-Reihen da hoch aufgestaut. Also das ist schon geil. Ich fand es jetzt nicht so cool mit der Neutralisierung. Ich kann es natürlich nachvollziehen. Als Gesamtwertungsfahrer hätte ich es wahrscheinlich auch besser gefunden. Aber es ist jetzt irgendwie schon weird, das Bild, dass Pogacar da irgendwo reinkommt und dann irgendwie der zweite der Gesamtwertung, Vingegaard kam so fast als letzter ins Ziel. Das ist alles so ein bisschen, hat so ein bisschen so ein Gefühl gehabt von so einem, weiß nicht, also nicht so ein Radrennen am Ende, weißt du, also so ein bisschen strange.
Ja. Ja, also da bin ich auch, also okay, mit dem Wetter, ne, man hat jetzt wirklich dann mit der Regenvorhersage gesagt, okay, das ist einfach auch zu kritisch. Wir wollen da jetzt keinen mehr am letzten Tag da rausstürzen sehen. Kann man nachvollziehen, ist natürlich dann auch sehr früh neutralisiert worden, ich glaube 50 Kilometer vor Ziel ungefähr schon. Ja, ich finde, das gehört dann halt dazu, ne? Da muss man sagen, dann dauert die Tour halt wirklich 21 Etappen und bis zum Zielstrich und wenn man das Finale so ausfahren will, was spektakulär war, muss man sagen. Also ich glaube auch im Trockenen hätte das nochmal ein bisschen mehr Action gegeben, weil jetzt glaube ich schon auch, ne, durch das nochmal größere Risiko, da jetzt nochmal zu stürzen, ein paar Fahrer wirklich dann haben gehen lassen und Vielleicht mit ein paar weniger Motorrädern nächstes Jahr würde das noch ein bisschen offener sein dann am Schluss. Aber ja, die Stimmung hier in der Stadt, man hat es ja auch im Fernsehen nochmal richtig krass miterleben können, wie viele Zuschauer da waren und was da auch, ne, wie laut die waren. Schon ein geiles Finale. Also das, vielleicht macht man es alle 2 Jahre oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie muss man da eine Regelung finden, finde ich, dass das dann auch, ne, für GC-Fahrer ja jetzt kein Albtraum wird. Ja, und klar, Gegenwehr aus dem Peloton kennt man ja, ne? Ich glaube, es gibt keine konservativeren Menschen als Radprofis auf der Welt. Da wird erstmal alles abgelehnt, was neu ist.
Hm. Das stimmt, ja. Ja gut, dann gehen wir mal ein bisschen mehr in medias res, würde ich sagen. Seit der letzten Besenwagen-Folge sind nämlich ein paar Alpenetappen passiert und da sind auch definitiv für mich Kontroversen passiert, über die wir am Wochenende schon sehr viel diskutiert haben mit sehr vielen verschiedenen Leuten und jetzt können wir das endlich nochmal unseren Senf dazu geben. Erstmal nochmal, na, vielleicht nicht vorher, sondern am Ende, aber ich habe ein Interview mit Rolf Aldag gehört, nach den Alpenetappen, nach den beiden Bergetappen. Und da sagt er, unser Ziel war klar ein Podium in Paris. Das nehme ich ihm nicht ab. Also, unser Ziel war ein Podium in Paris und dann aber mit dieser Mannschaft hingefahren, mit dem Kader, den man eigentlich hat. Also, es trug sich ja zu, auf der ersten der beiden harten Alpenetappen, dass man mit einem Vorsprung auf den 4. Platz von über 2 Minuten auf 22 Sekunden reduzierte. Beziehungsweise reduziert bekam. Ja, da würde ich mal sagen, mit einer anderen Besetzung der Mannschaft wäre das vielleicht nicht passiert oder mit anderen taktischen Ansagen wäre das vielleicht auch nicht passiert. Ich lehne mich da natürlich weit aus dem Fenster. Ich bin nicht vor Ort. Ich stecke nicht in den Fahrradschuhen bei der Tour de France und sitze nicht in einem sportlichen Leiterauto. Aber wenn man so dann nochmal die internationale Presse von Cycling News, Pippa York, Johann Brunel, Bradley Wiggins, alles Mögliche verfolgt und sich die Meinungen einholt, die nicht mit der deutschen Brille auf die Mannschaft und den Fahrer schauen, sondern das eigentlich eher so vom Rande beobachten, sind da die Meinungen eigentlich einhellig gleich.
Ja,
Bitte gebt euren Senf dazu.
Also alles, was ihr im Englischen konsumiert habt dahingehend, kann man sagen, die sind alle einer Meinung. Und ich glaube dann in dem Fall auch unserer. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft an dem Tag hätte was ändern können. Ich glaube, da entweder gab es keine Ansagen oder die falschen Ansagen oder was weiß ich aus dem Auto. Auf jeden Fall ist da in der Kommunikation irgendwas fehlgelaufen an dem Tag, wo in dem Moment. Also was an dem Tag passiert ist, war ja die Etappe.
Genau, erzähl's nochmal.
Genau, Etappe 18 war das ja nach Courchevel.
Col de la
Loz, genau. Wo ja im Prinzip, wenn man es jetzt mal runterbricht, der gute Lipowitz, wie viele Kilometer? 50 Kilometer?
Nee, noch mehr. Also er wurde am Col de la Madeleine, am zweitletzten Berg des Tages, sehr langen Berg des Tages, aus der Favoritengruppe abgekoppelt und die Favoriten, Jonas Vingegaard, und Tadej Pogacar sind dann in die Gruppe von Primoz Roglic und auch schon Mathieu Jürgensen, glaube ich, ne, hineingefahren. Lipowitz konnte leider ganz knapp nicht mitfahren. Wer auch nicht mitfahren konnte, war Oscar Onley, der aber schon früher abgehängt war. Und Lipowitz war dann leider so gefangen im Niemandsland. Die Favoritengruppe fährt über den Berg, Mathieu Jürgensen geht nach vorne, gibt richtig Gas, den ganzen Berg runter und unten kommt dann noch so ein False-Flat-Tal, also leicht ansteigend, sehr lange auch, 10, 15 Kilometer bergan und Lipowitz fuhr da schon, ich glaube die letzten, weiß ich nicht, 5 Kilometer des Anstiegs.
Er ist ungefähr 50 Kilometer alleine gefahren, ist dann in die Gruppe.
Mit seiner Solo-Ausreißflucht noch dazu, oder?
Genau.
Ja, also er ist erstmal 30 Kilometer zu der Gruppe hingefahren, alleine im Wind, wo man schon entweder hätte sagen können, lass dich zurückfallen in die größere Gruppe um Oscar Onley, was ja kein Problem gewesen wäre. Klar hatte man schon einen kleinen Vorteil auf ihn rausgefahren, aber den mit eigener Kraft alleine, ohne einen Helfer im Wind zu verteidigen, wo Oscar Onley noch Teamkollegen hatte, schwierig. Oder, ja gut, das ist, birgt ein anderes Problem. Man ruft Primoz Roglic zurück und lässt ihn wieder mit vorne reinfahren. Naja, es trug sich zu, dass die Favoritengruppe sich stark verlangsamte und Lipowitz es so geschafft hat, da wieder anzukommen. Jetzt weiß ich nicht, was hättet ihr gemacht im Auto an der Stelle? Ich hätte gesagt, so, du hängst dich da jetzt rein und machst gar nichts mehr, nachdem du 30 Kilometer alleine im Wind gefahren bist.
Ja, also ich hätte, also jetzt im Nachhinein, aus meiner Perspektive wäre, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen, auf die Gruppe von Only warten, Roglic vorne lassen, wo man nicht weiß, was passiert, potenziell fährt Roglic auf Platz 4 vor in der Gesamtwertung. Kommt vielleicht auch Richtung Podium, wenn der Abstand größer geworden wäre. Man weiß ja nicht, was passiert. Weiß man erst im Nachhinein, dass es nicht so gekommen ist. Aber ich glaube, das wäre ja erstmal für alle Parteien eine okay Situation gewesen. Wo du vorhin meintest, mit Teamkollegen hätten da vielleicht auch was machen können. Also erstmal hat man natürlich gerade nicht den Kader irgendwie. Und ich glaube auch, dass niemand so stark gewesen wäre in dem Team, außer vielleicht ein Jai Hindley. Der hätte auch bei ihm sein können, dem Moment, wo er selber auch abfällt oder nicht mehr folgen kann an Madeleine.
Und natürlich, oder Dani Martinez.
Ja, genau, aber natürlich in der Gruppe dahinter mit Onley, da waren, ich glaube, der hatte dann zwei Teamkollegen oder drei, die ihn dann ja auch wieder zurückgebracht hatten, nach ganz vorne quasi in die Gruppe um alle Favoriten. Was mega stark war, muss man sagen, also auf die können wir dann auch zu sprechen kommen, auf das Team an sich, weil ich finde, die haben sind eine brillante Rundfahrt gefahren, sehr smarte Rundfahrt. Aber ja, wahrscheinlich hat man im Nachgang auf ihn warten müssen, aber selbst wenn man das jetzt nicht getan hat, aber die Aktion da reinzufahren und dann zu attackieren, das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, also, da musst du zurückgreifen. Also da, ich weiß nicht warum, oder vielleicht ist die Kommunikation da nicht ganz durchgedrungen bis zu Lipowitz, weiß man ja auch nie, ne? Ich glaube, das war jetzt nicht der Fall, dass da irgendwie Probleme gab. Also,
das stimmt nicht.
Auf Eurosport eine Funkmeldung eingeblendet, so wie die das öfter machen.
Ja, gut, ne? Ob die dann wirklich ankommt, also das war jetzt nur so gesagt, weil es eigentlich der einzige Grund gewesen wäre, warum es nicht dazu gekommen wäre. Wäre ja einfach nur, dass er es nicht gehört hat. Weil da ist, glaube ich, da hat man schon einen großen Fehler gemacht und da hat man sehr, sehr viel Glück gehabt, muss man ja sagen, dass das an dem Tag noch gut ausgegangen ist. Aber hat Lipowitz am nächsten Tag ja schon noch bewiesen, dass er wirklich eindeutig der Stärkere im Vergleich zu Only ist und hat dann auch das Ganze nochmal sicher nach Paris gebracht. Zu der Frage eingangs, die du gestellt hast, fährt man mit dem Team auf Podium? Natürlich fährt man mit dem Team aufs Podium. Du hast halt mit Roglic einen Riesenfahrer, der eigentlich, wenn er auf dem Rad bleibt, immer Podiumschancen hat, muss man so sagen. Und du musst auch sagen, dass du nach der Saison, die Lipowitz bis zur Tour schon gefahren hat, mit dem Wissen, der ist gut drauf, also dann sagt man, okay, du willst aufs Podium fahren. Natürlich redet man da über den dritten Platz, nicht über den zweiten und auch erst gar nicht über den ersten Platz. Aber dass die beiden das Potenzial haben, Top 5 zu fahren und wenn alles gut läuft, wirklich auch aufs Podium zu kommen, da musst du erstmal mit hingehen. Dann muss man sagen...
Ja, schon, aber dann musst du doch Helfer mitschicken, die das absichern können.
Ja, okay, du hast jetzt eigentlich einen Vlasov, der, ich sag mal, auf seinem Niveau, das er schon mal hatte, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das normale Niveau ist.
Da ist er seit über einem Jahr nicht mehr.
Noch nicht. Ja. Aber gut.
Vlasov vor zwei Jahren.
Man hätte vielleicht schon gedacht, dass er zumindest mal, wenn noch 30 Fahrer dabei sind, noch da ist, ja, oder selbst 20, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass ein Vlasov da noch dabei ist. Ja, wir reden hier von einem Fahrer, der Top-10-Potenzial hat oder hatte. Und dann hättest du ja auch immer noch die beiden gehabt. Du wusstest ja vielleicht vor der Tour nicht, okay, läuft es auf diese Situation hinaus, dass wir am Ende wirklich zwei Leute mit Podiumschancen haben, ja? Dass dann vielleicht, ja,
Du widersprichst hier gerade.
Ja, du hast zwei Leute, die das Potenzial haben. Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass zwei Leute. das erreichen können, weil was in der Natur alles passieren kann, deswegen hast du eigentlich...
Ja, aber so sollte man ja nicht reingehen. Man sollte ja nicht reingehen mit dem Worst-Case-Rechnen. Man sollte ja gucken, was potenziell möglich ist.
Du
hast gerade selber
gesagt. Du gehst mit dem Worst-Case rein. Du gehst ja nicht mit dem Best-Case-Szenario, dass du sagst, okay, wir haben jetzt in der dritten Woche zwei Leute, die aufs Podium stehen können. Also da muss man sagen, das hätte vorher, glaube ich, keiner gedacht.
Hä?
Weil eigentlich gehst du davon aus, dass Roglic stürzt. Also ich wäre jetzt davon ausgegangen.
Du zahlst ja nicht 4 Millionen im Jahr oder 5 Millionen im Jahr, damit er stürzt.
Ja, dass die beiden wirklich so eng sind. Ja, du hast halt auch davon glaube ich, ist keiner ausgegangen. Aber dann ist natürlich, und da habe ich mich auch mit ehemaligen Kollegen und anderen Leuten hier unterhalten, wie man es dann im Laufe der Tour gemacht hat, da muss man sich schon fragen, okay, wie sind da genau wirklich im Vorfeld die Rollen verteilt worden? Hat vielleicht Roglic sogar eine Leaderrolle, eine freie Rolle im Vertrag stehen? Sowas gibt's auch. Ich glaube eher, Roglic ist auch einfach vom Typ her nicht ein Helfer. Ne? Also der hatte, glaube ich, bis zum Ende...
Das haben wir relativ klar gesehen.
Ja, aber das kann man ihm jetzt auch... Also ich würde ihm das jetzt auch nicht irgendwie negativ auslegen, weil wenn
das
du
war übrigens
so
bei der World ja damals auch
wenn
so
du
die
Fahrer
Sepp
von
Kuss
dem
gewinnt.
Format, genau, da war er auch richtig angepisst, war auch ein Grund, warum er das Team verlassen hat. Also ich glaube, wenn du so eine Palmares hast wie ein Primoz Roglic, dann bist du einfach von der Mentalität her einfach auch ein Killer. So, und dann ist dir auch scheißegal, ob das ein junger Fahrer ist, der Großes vor sich hat und dem du mit ein bisschen Hilfe da zum Tourpodium verhelfen kannst, der sagt sich einfach, nee, wenn ich das holen kann, dann hole ich das. Also ich glaube, okay. So denkt er, so tickt er, so ist er dann ja letztendlich auch gefahren. Schwierig fand ich allerdings von Anfang an die Situation, wie man Lipowitz da gehandelt hat, also der fehlende Support am Anfang der Tour. Dann diese 18., glaube ich, Etappe, ne, wo man sagen muss, okay, du hast Roglic vorne, so kannst du fahren. Das war erstmal, fand ich okay, weil du hast dann ja wirklich die Chance, ne, egal mit wem aufs Podium zu fahren, was ja dann auch erstmal für das Team Erfolg ist. Dann kommt die Situation, dass nochmal alles zusammenläuft und du hast 3 Minuten oder was Vorsprung auf den Only. Da musst du doch dann einfach sagen, okay, scheiß drauf, wir fahren jetzt auf Platz 3 und 4. Ja, und wir versuchen jetzt hier mit Wismar die Gruppe erstmal weiter am Laufen zu halten, dass der Rückstand zu Only halt bleibt, aber die haben es ja komplett sein lassen und gehen dann, schicken dann oder lassen dann Lipowitz einfach wieder ins Niemandsland fahren, hinter den 3 Spitzenreitern. Und ja, das verstehe ich nicht, warum man da nicht direkt sagt, komm, entweder wir halten jetzt hier die Gruppe am Laufen oder wir nehmen beide die Beine hoch.
Aber jetzt, wir wussten.
Nee, kurz okay, bevor wir da jetzt noch weiter reingehen, aber das mit der Teamzusammenstellung, da will ich noch nicht abhaken, weil ich finde es gerade, wir haben am Anfang der Tour, haben wir schon darüber gesprochen, wir haben am Anfang der Tour uns auch alle einig, dass dieses Team, wie es aufgestellt ist, eigentlich, wenn es richtig in die Berge geht, eigentlich unterbesetzt ist. Egal, ob der jetzt einen nur einen Helfer spielt oder nicht. Aber
ja,
die
gut,
sind,
aber sagen wir mal, die Leaderrolle hätte sich im Laufe der Tour halt klarer definiert. Ja, dann hättest du halt einen Roglic als Helfer für Lipowitz oder einen Lipowitz als Helfer für Roglic.
Aber da will ich ja gar nicht hin, weil das Ding ist ja, du gehst da rein und du weißt, du hast Lipowitz, der wird gerade Dritter bei der Dauphiné.
Du brauchst dafür beide Helfer.
Und war eindeutig da der drittstärkste Fahrer im Rennen, war auch stärker als ein Evenepoel, ne, durchweg die Dauphiné. So. Und dann hast du einen Roglic, wo du nie weißt, also du weißt, der hat Potenzial immer für Podium. Das heißt, das ist, auch wenn man auf Worst Case rechnen muss, kann es aber auch sein, dass einfach beide performen. Und was machst du dann? Und dass du da eigentlich kein Backup hast, weil du eigentlich nur einen Berghelfer mitnimmst, der aber schon seit über einem Jahr nicht performt und alles, was dahinter kommt, sobald es irgendwie richtig schwer wird, einfach zu schnell weg ist. Und das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Und
aber da, wie du sagst, da wird Vorwurf, der Kader halt auch dünn. Also da sag mir mal ein Fahrer im Kader von Bora, der jetzt wirklich in der dritten Woche noch bei 20 Mann dabei gewesen wäre.
Vielleicht Ben Zwiehoff, da können wir uns jetzt so, ja, also man weiß es nicht, aber der hätte sich zumindest mental ausgerissen.
Das hat unser Ben noch leider nicht gezeigt. Aber,
ja, ich weiß.
Aber es gibt ja auch was vor den ersten 20. Es gibt ja auch noch, es gab genug Rennsituationen, wo die beiden sehr früh isoliert waren, wo mehr als 20 Leute noch da waren.
Matteo Sobrero, ich nicht.
Auch
natürlich
alle,
irgendwie
alle nicht die Qualität. Also am Ende muss man sagen, wenn nur noch 10 Mann da waren, Da waren noch zwei Bora-Fahrer.
Eigentlich sollte,
ne,
so ein, so ein Podiumsplatz ja ein Team auch zusammenschweißen und dann irgendwie so, weiß ich nicht,
das
irgendwie
ist,
auch
das ist halt
aus
ein Punkt,
der Stimmung.
Ne, wo man sich jetzt drüber streiten kann. Also ist jetzt Primoz Roglic ein Arschloch, weil er das so macht? Oder ist es einfach sein Charakter? Ja, ist es sein, muss er das auch sein, um so
und
erfolgreich zu sein?
Da sind noch äußere Faktoren bei Primoz Roglic dabei, dass er auch wegen anderen Faktoren schlecht drauf war?
Nee, aber das ist Teamaufgabe. Das ist nicht Lipowitz seine Aufgabe, da irgendeine Ansage zu machen. Das ist in meinen Augen ist das Management. Management muss da sagen, ey, wenn er natürlich einen Vertrag drinstehen hat, wie du sagst, was sein kann, dass er Anspruch auf eine Leaderrolle hat, dann ist was anderes. Aber jetzt nehmen wir mal an, das ist nicht so. Dann ist die sportliche Leitung, das Management dafür da, das zu regeln und das nicht einfach die Leute fahren zu lassen und dann zu gucken, was passiert. Da hängt da viel zu viel dran. Auch fürs Team hängt da viel zu viel dran. Ey, die waren kurz davor, alles zu riskieren und die hatten Glück. Ja. Und das hast du Rolf Alltag im Interview auch. Rolf Alltag hast du im Interview angesehen, dass er erleichtert war, dass das irgendwie nochmal gut gegangen ist. Der hat jetzt nicht gesagt, ja, das war eh unser Masterplan, sondern der war so, fuck ja, zum Glück ist Lipo so stark gewesen.
Und das haben die. Und jetzt mal kurz, jetzt gehe ich nämlich mal in die Lobeshymne rein. Das haben die relativ einzig und alleine Florian Lipowitz und seinem unglaublichen Talent zu verdanken. Das Ding ist nämlich, 24 Stunden später wussten wir, das Ding ist gut gegangen. Das war ein Punkt, wo der mit gerade auf Ach und Krach diese 22 Sekunden ins Ziel rettet, hat 50, 60 Kilometer wesentlich mehr Kalorien verbraucht als die anderen Leute an dem Tag und geht in dem Moment mit einem mentalen Nachteil in diese Ruheperiode über die Nacht rein, wo er nämlich vorher nur gewonnen hat und gewinnen konnte und plötzlich vom einen auf den anderen Moment das was zu verlieren hatte. Und Oscar Only fährt fast bis auf die Ziellinie mit Vingegaard und Pogi mit, hat wahrscheinlich mental einen Riesenhoch, das ganze Team Picknick hat einen Riesenhoch, fühlt sich sau stark und geht mental viel positiver in diesen nächsten Tag rein.
Boah, ich glaube, das
Lipowitz
überschätzt du. Ich glaube, so weit denkt Lipowitz nicht. Also ohne den jetzt
ja,
wirklich gut
ja,
zu kennen.
Das ist ja, das,
aber wenn du siehst,
das
wie
ist
auch
ja ein
fährt,
Talent.
Ne? Er hat ja nicht viel Voraussicht, sonst spielst du da nicht in die Gruppe.
Das ist ja ein Talent und darauf will ich hinaus. So, der scheißt da drauf, das berührt den überhaupt nicht. Der geht am nächsten Tag an den Start, performt und hängt den ab. So, also andere Leute hätten daran zu knabbern gehabt.
Ja, bestimmt.
Und der
ja,
nicht.
Ja, kann gut sein.
Es ist einfach crazy gut und jetzt, also als aus Team Bora-Sicht oder aus meiner Sicht, hat der wirklich unter den härtesten Bedingungen bewiesen, was er drauf hat da. Also mit relativ wenig Support von außen. Und es schien so, als wäre es ihm völlig egal und als wäre er auch trotzdem glücklich und dankbar. Also wundervoll.
Ja, das ist natürlich, also das lässt sich auch mal einfach zu sagen, dass man irgendwie nur Radrennen fahren will, wenn er jetzt Vierter geworden wäre, mit einer Woche Abstand, glaube, hätte es ihm schon gewohnt, dass es in Anführungsstrichen, also wirklich große Anführungsstrichen, nur Vierter geworden wäre. Und ich glaube, er ist.
Vor allem hätte es die Teamleitung gewohnt.
Und ich glaube, da sind alle mehr als happy, dass es der dritte Platz geworden ist. Und ich meine, Primoz hat es halt allen auch nochmal schwer gemacht mit der Fahrweise, dann auf der Etappe, wo Lipowitz halt nochmal rettet, ne? Also die 19. Etappe, wo er dann ja auch nochmal attackiert, unbedingt die anscheinend die Etappe gewinnen will. Und dann
einfach komplett
alles,
die
einfach
Beine
alles,
hochnimmt.
Einfach alles hinwirft. Ich glaube, der hat sich auch Tüten leer gefahren, aber dann auch die Beine hochgenommen.
Auf jeden Fall, also mit der Performance von Primoz Roglic am Tag zuvor auch, weißt du doch, dass er nicht an diesem Berg 12 Minuten verlieren muss.
Aber ja,
also ganz ehrlich.
Und da bin ich jetzt auch im Nachgang echt gespannt, wie das so teamintern gehandelt wird. Das werden wir alle nicht mitbekommen, also zumindest nicht öffentlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in die eine oder andere Richtung Konsequenzen aus der Tour geben wird. Also sei es für Lipowitz oder sei es für Roglic, weil das kannst du so eigentlich nicht stehen lassen, weil das funktioniert so nicht. Und wenn jetzt ein Remco, wie wir jetzt gehört haben, für 2 Millionen Ablösesumme plus dann noch sein ultra hohes Gehalt in dieses Team kommt, wie willst du denn das jetzt alles handeln? Also da bin ich echt gespannt und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass das Team in Situation ist, dann wirklich so Fahrer managen zu müssen. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ja.
Ich habe mich schon gefragt, ob Roglic noch weiterfährt. Ob der nicht sagt, kommt Jungs, zahlt mich aus, eine Tour gewinne ich eh nicht mehr, Vuelta Giro habe ich schon,
das kann
Weltmeister
sein, ja,
werde ich jetzt mit 36 auch nicht mehr.
Oder er geht nochmal woanders hin.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also bei dem kann ich mir echt vorstellen, dass er wie Andi sagt, so einfach sagt, ey, fuck it, ich höre einfach auf, weil, also, ich glaube, der braucht
Vertrag das. Vertrag hat er noch, ne?
Ja, aber ich glaube nicht, dass er das macht für andere. Das macht er, wenn, dann für sich selbst, so.
Ja, die Socken hat er ja schon ausgezogen.
Ja, ja, ich meine, der hat abgeschlossen. nee, hier steht, auf Pro Cycling Stats steht nur 25. Nee,
vielleicht wird auch Gravel, hat nächstes vielleicht wird auch Gravel-Profi.
Ja, diese Problematik mit den möglichen Neuzugängen, oder was heißt Neuzugängen? Du hast ja auch noch im Team jetzt einfach zwei junge, aufstrebende Talente mit Pelizzari, darf man ja auch nicht vergessen.
Pelizzari vergessen wir völlig, ne? Also die ganze Zeit, ganze Tour über.
Eigentlich auch beim Giro schon stärker war als Roglic.
Ja.
Oder einfach super stark war und mit Sicherheit für nächstes Jahr auch die Ambitionen hat, wieder ein Top 5 bei einer Grand Tour zu fahren. Klar kannst du jetzt sagen, okay, du hast drei. Du kannst den Giro fahren, du kannst die Tour fahren und die Vuelta, aber schickst du jetzt einen Lipowitz im nächsten Jahr nicht mehr zur Tour?
Das kannst du aus medialer Sicht eigentlich jetzt nicht mehr machen, um ehrlich zu sein. Der wird jetzt...
Ja, aus sportlicher Sicht wäre es gar nicht so schlecht, ne, wenn man jetzt sagt, okay, keine Ahnung, gehen wir mal auf Giro nächstes Jahr und können das vielleicht gewinnen. Also je nachdem, muss ja auch schauen, wer fährt nächstes Jahr welche große Rundfahrt. Ich glaube, jetzt spätestens nach dem dritten Platz bei der Tour, ne, wenn jetzt eine große Rundfahrt ohne Vingegaard oder Pogacar, vielleicht nächstes Jahr auch schon gegen Vingegaard irgendwie Chancen, mal so ein Ding zu gewinnen. Weiß ich nicht, ob man da jetzt irgendwie jedes Jahr die Tour fahren muss und wird dann vielleicht nächstes Jahr, weiß ich nicht, Siebter, so, ne? Ist halt, weiß ich nicht, wie sie das dann bei der ARD kommentieren. Lass mal erstmal jetzt den dritten Platz, soll er erstmal genießen und sind ja noch ein paar Rennen dieses Jahr und dann sieht man auch, wie sich das Team dann wirklich zusammenstellt für 26. Bis jetzt kann man ja, also es sind schon sehr harte Gerüchte, würde ich dann auch nicht mehr nennen, aber offiziell ist es nicht. Wir haben jetzt den 27. Juli, dauert noch ein paar Tage bis zum 1. August, dann dürfen Wechsel offiziell kommuniziert werden.
Oh ja, endlich. Geht die Arbeit los.
Ja, ne, und ja, Remco Evenepoel ist auch mehr als ein großer Rundfahrer. Also ich glaube, dass es eher auch ein anderer Typ ist. Er ist für mich jetzt kein geborener Grand Tour Spezialist. Ich glaube auch nicht, dass er ein wirklicher, dass er nicht wirklich, ja, also er fährt schon gut bergauf, ne? Also kann man ja nicht anders sagen. Aber er ist jetzt auch kein natürlicher, er hat nicht diesen natürlichen Skill, einfach bergauf zu fahren. Er kommt schon sehr eigentlich über die Kraft, ist natürlich halt sehr kompakt, sehr klein, kann dadurch ein geringes Gewicht haben und das hat er dann auch zu den großen Rundfahrten. Ne? Er musste ja schon, glaube ich, sehr, sehr extrem dran arbeiten, dass er das Gewicht verliert. Und dann kann er überleben in den Bergen, aber es ist niemand, der jetzt, glaube ich, so vom Talent her oder so von der Voraussetzung einfach ein guter Bergfahrer ist. Ne? Also der kommt dann halt klassisch über Watt pro Kilogramm und da hungert er. Ich will jetzt nicht sagen, er hungert sich, aber da arbeitet er sich halt hin. Und ich glaube, der kann halt jedes andere Radrennen der Welt gewinnen. Außer jetzt vielleicht
mal so aus der die deutsche Brille wieder abgesetzt. Es gibt halt mehr als die Tour de France, ne? Die Frage ist halt, ob das dann Remco auch so sieht. Also ich meine, ich finde es ja eine riesen Addition zu dem Team, wenn du einen Fahrer einkaufst, der so gut wie jedes Eintagesrennen der Welt gewinnen kann und auch Bock darauf hat und jede einwöchige Rundfahrt und jedes Zeitfahren und Olympiasieger ist und Weltmeister und alles Mögliche. Die Frage ist halt, ob Remco selbst die absolute Ambition hat, weiterhin zu versuchen, die Tour de France zu gewinnen.
Also ich glaube, er wird so bezahlt. Aber
also er hat ja jetzt quasi eigentlich auch so sein Ausscheiden aus der Tour de France auf so Sturzfolgen begründet, die er wohl schon vor der Tour de France oder kurz vor der Tour de France sei er gestürzt und hätte sich Rippenverletzungen zugezogen und wäre deswegen nicht an sein Level herangekommen, was ja bedeuten würde, normalerweise hätte er alle zerlegt.
Ja, aber da darf
nicht zerlegt, das hat er nicht gesagt, aber dass er wahrscheinlich irgendwo um Platz 3, ne, also zwischen Platz 3 und 5, würde ich mal sagen, rausgekommen.
Ich meine, er war letztes Jahr schon mit Dritter, ne? Also es ist nicht so, als wenn er es nicht können, als wenn er es nicht kann. Aber es ist halt auch das Ding, also ich meine, es gibt ein Team, was ihn unbedingt haben will. mit Bora, also alles, was man hört, und mit Red Bull, also alles Gerüchte, was man so hört. Und da wird jetzt die Seite von Remco nicht reingehen und sagen, ey, ich glaube, wir können das nicht schaffen, die Tour zu gewinnen. Die gehen natürlich rein und sagen, ey, es gibt potenziell die und die Kandidaten, die es gewinnen können. Einer ist er davon, was man so medial mitbekommt. Mhm. Ja, und dann, klar, dann sagen die hier, wir hätten gerne die und die Summe X jedes Jahr. Und entweder machst du es oder machst du es nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht innerlich woanders steht, aber halt in der Kommunikation anders auftreten muss. Und ich glaube, da sind halt so die nächsten Jahre, wirst du halt dann sehen, wohin sich es entwickelt. Und wenn du gerade, wenn dann so ein Team kommt und Lipowitz bleibt, gehen wir jetzt mal davon aus. Und was mit Remco passiert, was mit Roglic, wissen wir jetzt nicht. Aber.
Also, ist eine gute Frage, ob sich Remco schon mal sich wirklich bewusst damit auseinandergesetzt hat, will ich überhaupt die Tour de France gewinnen? Weil ich glaube, es wurde ihm einfach vorgegeben. Ja, also. Zieh mir mal die belgische Brille an. Ich glaube, spätestens seit seinem zweiten Juniorenjahr erwartet in Belgien jeder, und damit meine ich wirklich jeden, dass der irgendwann mal die Tour de France gewinnt. Ja, und wie Paul schon sagt, ich glaube, wenn du so ein Invest machst, dann kaufst du dir nicht einen, damit der Lüttich Bastoni Lüttich gewinnt. Ja, also dann geht es schon eigentlich um die Tour de France oder um Erfolg bei der Tour de France. Ne? Also man muss ja immer noch realistisch bleiben. Ich glaube, solange Tadej Pogacar Spaß am Radfahren hat, wird das ganz schwierig. Aber ja,
ne, kommt ja auch so viel nach.
Ist ja trotzdem erfolgreich. Also er kann ja trotzdem Etappensiege, er kann aufs Podium fahren, er kann, ja, weiß ich nicht, was er noch alles
aber da machen kann. Aber zahlst du dafür halt deine 8 bis 10 Mille im Jahr, ist halt dann die Frage, ne?
Ja. Wenn du es hast,
ja, also.
Ne, dann vielleicht schon.
Ja, ja, genau. Aber
ob ich jetzt gemacht hätte, weiß ich nicht. Also
eine Sache.
Da ist halt nur, was sind denn die Ziele des Teams, des Sponsors? Will man das
ja,
jetzt
genau, aber das
mit allen Mitteln versuchen in den nächsten 3 Jahren? Okay, dann ist wirklich Remco der Einzige, also zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, wo die Verträge verhandelt wurden oder geschlossen wurden, war er wahrscheinlich der Einzige, dem man das hätte zugetraut. Man weiß jetzt, man hat zumindest selber mal einen Podiumskandidaten schon in den eigenen Reihen gehabt. Vielleicht hat man auch in den nächsten 2-3 Jahren nochmal einen Kandidaten. Spätestens danach irgendwann wird es ja wieder, schätze ich mal, auch mal so einen Generationswechsel geben. Aber wenn du halt in den nächsten 3 Jahren das Ding irgendwie gewinnen willst, dann musst du natürlich auch investieren. Und das ist halt ein teures Vergnügen. Aber ja, du kannst natürlich auch mit so einer Mannschaft viel bewirken, wenn du es irgendwie schaffst, das zu handeln. Was man jetzt mal so von außen als Eindruck bekommt, scheint das auf jeden Fall kein leichtes Unterfangen zu werden. Ja, Remco hat schon einen gewissen Charakter. Wenn jetzt ein Roglic in der Mannschaft bleibt und dann die beiden zusammen, sehe ich auch gerade gar nicht irgendwie passieren. Dann hast du halt noch, ne, mit Lipowitz ein, der jetzt schon mal auf dem Podium auch stand. Ja, wie verteilst du dann die Leaderrolle, ne?
Ja.
Sonst hättest du einfach den Kader auch massiv verstärkt, ja. Also wenn du jetzt wirklich mit deinen Top-Leuten dann zur Tour gehst, dann machst du, glaube ich, schon auch den beiden Top-Teams mit Wismar und UAE da Konkurrenz. Aber klar, du musst halt irgendwie die Leader, die Hierarchie definieren und die Leute dann halt auch irgendwie handeln können. Ne? Und das, glaube ich, das wird eine große Aufgabe für das Team.
Kurzes Update noch hier, nochmal als allerletzte Side-Info. Ich glaube, am Dienstag wird hier die Weltrangliste aktualisiert bei Pro Cycling Stats und Florian Lipowitz wird auf Platz 8 aufsteigen.
Okay. Ich will ganz kurz, weil wir sie auch relativ oft kritisieren, also so leicht von der Seite, so ein Lob aussprechen an Team Picnic PostNL. Also da muss man schon sagen, so sehr auch viele Fahrer dieses Team nicht mögen, weil es so sehr strukturiert ist und du eigentlich gar keine Möglichkeiten hast, Individualität ausleben zu können, schaffen sie es halt regelmäßig, immer mal wieder einen Fahrer richtig zu entwickeln, also zu so einem Weltklasse-Athleten. Und also es passiert bei mehreren, aber jetzt gerade bei den Rundfahrten. Und da muss man sagen, was sie jetzt mit dem Oscar Onlay gemacht haben, ich meine, der Junge ist 22 Jahre alt, also noch jünger als Lipowitz. Und
also da muss man auch mal auf die Schotten so kurz zwischenrein gerätscht gucken. Die hatten denselben Struggle wie wir in Deutschland. Also dieses Rennen um Platz 3 war, glaube ich, richtig, richtig krass spannend für auch als Radsportnation Schottland.
Die haben es aber anders kommentiert. Ich fand's krass, wie die als Team gefahren sind, wie smart der Onley gefahren ist. Der hat wirklich nur das gemacht, was er machen musste. Der war immer da. Und da war immer, also der war einfach immer da. Ne, also der hat nie irgendwie so eine unnötige Attacke gesetzt. Der hat nie irgendwas Unüberlegtes wirklich gemacht, sondern der war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und auch die, auf der Etappe, wo Lipowitz noch so viel Zeit verliert auf ihn, die 18., wo die quasi von hinten wieder raufgefahren kommen auf die Favoritengruppen und da direkt an denen vorbeisprinten, ne, so kurz vom Schlussanstieg von dem Col d'Alos los, mit zwei Teamkollegen, mit unter anderem Warren Barguil. Das fand ich so stark und das hat irgendwie so, das war irgendwie ein bisschen wie so ein Zeichen, weißt du, also das ist so, ich finde für das Talent, was die im Team haben, auch für das Budget, was sie haben, haben die auf jeden Fall überhalb ihrer Gewichtsklasse geboxt über die 3 Wochen und in solchen Situationen ja, eigentlich alle outperformen, finde ich, weil das war eine unglaublich starke Teamleistung und ja, da gibt es ja auch ein paar Deutsche, von daher auch an Niklas Merkel Glückwunsch da zum 4. Platz, also der 3. Platz hätte mich da auch voll gefreut für den Only, weil ich fand geil, wie der gefahren ist und irgendwie für so ein kleines Team ist es ja, ist es ja auch mal extrem wichtig, ne?
Sind beides,
kleines also Team, aber auch nur wegen der Platzierung in der Weltrangliste.
Ja, ja.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die so ein kleines Budget haben.
Ja, aber die haben, die haben jetzt nicht die krassen Big-Name-Fahrer. Ne? Also das ist schon eher so ein Team, wenn du die Namen
ob
siehst.
Das am Geld und liegt.
Ja, okay, das mag sein. Aber aber da hast du einen Punkt. Aber wo du, wenn du nicht gerade Insider bist, dir erstmal denkst, wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Weißt du? Und die sind so ein bisschen wie Alpecin de Koenig, die ja auch immer so ganz viele Leute so aus dem B- und C-Segment haben, aber daraus echt sehr, sehr viel machen. So.
Aber das war ja wunderbar bei dieser Tour de France, finde ich, dass du halt diesen Only gegen Lipowitz Fight hattest und einfach mal zwei, also so auch die internationalen Kommentare waren eigentlich immer, sind beides so Revelations dieser Tour. Klar, die haben vorher schon mal Ergebnisse gefahren, Lipowitz jetzt auch definitiv krasse dann im Vorfeld. Only dann, ja, hat schon Ergebnisse, aber eigentlich auch da erst in der Tour de Suisse mal so Richtung, in die Richtung, in die er dann da bei der Tour gefahren ist. Und so diese ganze andere zweite Reihe, lassen wir jetzt João Almeida mal weg. Der ist schon wahrscheinlich der drittbeste Rundfahrer der Welt im Moment. Der dann da halt nicht mehr in diesem Kampf mit da einschreiten konnte. Aber deswegen war die Tour auch geil. Also die hat mich dieses Jahr, hat sie mich wesentlich mehr abgeholt als letztes Jahr zum Beispiel. Und ich bin jetzt auch nicht, ich habe nicht diesen Tour-Burnout, den wir die letzten Jahre oft hatten. Und du das so viel verfolgt hast, dass du schon nicht mehr gucken willst. Also ich habe jetzt auch weiterhin Bock auf Frauen-Tour de France und was noch kommt.
Ja, ich glaube, das hat keinen kalt gelassen, so, ne? Auch wenn das Gesamtklassement eigentlich oder zumindest mal die ersten beiden Plätze da ziemlich in Stein gemeißelt waren, ziemlich früh. Das hat schon so ein bisschen Spannung genommen. Ich glaube auch so die Wertung, Vergabe der oder die Punktesysteme der Wertungstrikots, da muss man vielleicht schon noch mal arbeiten in den nächsten Jahren. Also gerade jetzt, was das Bergtrikot angeht, ne, das gewinnt ja eigentlich fast immer auch der GC-Sieger. Wie man das grüne Trikot gestaltet in Zukunft, soll das weiterhin eine Wertung für die Sprinter sein? Soll das einfach eine klassische Punktewertung sein, ne, die dann auch jemand wie ein einer der GC-Fahrer gewinnen kann. Ich glaube, da muss man schon noch dran arbeiten, weil was man jetzt hier zumindest doch nochmal bestätigt bekommen hat, ist, dass wirklich Pogacar auch angeschlagen war zum Ende der Tour. Hat sich anscheinend.
Der hat ja auch keinen Bock, ne?
Bis heute ganz gut erholt. Aber ich glaube, wenn der wirklich ganz gut durch die Tour gekommen wäre, wirklich ohne irgendwie sich da mal zu erkälten zwischendurch, dann hätte es auch sein können, dass er das grüne Trikot auch noch holt, ne? Und vielleicht noch den einen oder anderen Etappensieg, also gerade die 19. Etappe, die dann Arendsman noch gewinnt, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der das Ding nicht sonst noch geholt hätte. Also das passt einfach nicht, dass er da nicht noch auf den Tagessieg gefahren ist. deswegen, also würde ich mir schon wünschen, dass da in Zukunft einfach, ja, dass dann so ein bisschen offener gestaltet wird vielleicht. Und ja, aber natürlich der für uns super spannende Kampf dann ums Podium hat das Ganze nochmal belebt. Aber denkt ihr den Teil jetzt mal weg, dann wäre es schon ziemlich langatmig geworden. Oder?
Aber auch die internationale Presse, ne, die war auch schon hooked auf diesem dritten und vierten Platzkampf, auch ums weiße Trikot, weil auch gerade noch natürlich zum Ende hin, als dann der Einbruch von Lipowitz kam, was heißt also der Zeitverlust, nicht der Einbruch, aber der Zeitverlust. Also ich glaube, so richtig langweilig war es auch international gesehen nicht. Ja, ich gebe dir recht, aber auch dann der Pogacar, wie du gerade selber schon gesagt hast, hat so Aktion gebracht, mit denen du nicht rechnest, dass er einfach nur am Hinterrad fährt und dass der die Etappe, die Arendsman gewinnt jetzt, die 19. Also ich glaube, der hat es einfach der hat es deswegen einfach nicht probiert, die waren ja einfach kurz dran, ich glaube, weil er nicht riskieren wollte, dass dann das Vingegaard gewinnt und einen besser geben kann. Und das war so interessant zu sehen, dass der auf einmal, wenn der merkt, dass er gar nicht so richtig die Oberhand hat, auch gar nicht wirklich mehr irgendwas riskieren wollte und auch vielleicht gar nicht konnte. Und das fand ich eine interessante Fahrweise, die ja auch, also die Etappe, die Arendsman da gewinnt, die war ja komisch. Also die sind ja immer wieder rangerollt und da ist Arendsman immer wieder weggefahren. Das war ja wie so ein Sketch so ein bisschen. Und
ja, du, also Pogacar, ne, nach außen hin immer der liebe, nette Junge, muss man ja sagen. Aber ich glaube, der ist auch schon extrem ehrgeizig und hat ein sehr ausgeprägtes Konkurrenzdenken. Auch so diese, ja, ich glaube, er versteht sich schon besser mit einem Mathieu van der Poel als mit einem Jonas Vingegaard, aber wenn es dann zu den Klassikern geht, dann ist das auch eine Riesenmotivation, Mathieu van der Poel da zu schlagen. Ne? Also der muss auch irgendwelche Charakterzüge haben, die, glaube ich, nicht so ganz altruistisch sind, sonst wirst du einfach nicht der beste Radfahrer der Welt. Ne?
Absolut.
Ja, aber ja.
Was sind euch noch so für Sachen aufgefallen? Ich überlegt mal, ich habe mir so Thibaut Nice noch rausgepickt. Der war dabei.
Aber mehr auch nicht.
Ja. Ist krass, ne? Also so hat man den als, war er einfach vielleicht nicht in Form, hat man den als Team dahin geschickt mit der Ansage so, fahr mal nur fürs Team. Warte kurz als Randinfo, ich ruf's hier nochmal auf. Thibaut Nice hat nur ein Resultat, also eigentlich ein Fahrer, wo man denken könnte, der könnte mal in eine Gruppe gehen oder könnte in irgendeinem Uphill-Sprint auch mal so sichtbar sein. Thibaut Nice hat in dieser Tour de France 3 Resultate unter dem 100. Platz in 21 Etappen, ist immerhin einmal 12. geworden. Die anderen zwei sind 93 und 57. Da ist er tatsächlich in der Ausreißergruppe, als Tim Wellens gewinnt, kommt er dann als 12. rein.
Ich glaube, learning by doing, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, also der war so gut auch im Vorfeld, dass man den hingeschickt hat, um einfach mal so eine Tour in die Beine zu bekommen. Und also an den Ergebnissen siehst du ja, dass der hat ja nicht krampfhaft irgendwas versucht. Also entweder, entweder war er nicht gut drauf, das weiß ich jetzt nicht, aber der ist normalerweise jetzt auch schon bei vielen Finals einfach mit einer der Besten auch gewesen, auch im Vorfeld der Tour, ne? Auch das letzte Jahr schon. Und dafür sind die Ergebnisse dann schon sehr schlecht, muss man sagen.
Ja. Man muss.
Also Thibaut Nice wird Fünfter bei Lüttich-Bastogne dieses Jahr.
Am Anfang der Tour nicht gut reinkommen. Ich glaube, gleich auf der ersten Etappe gestürzt. Bin nicht ganz sicher. War da auf jeden Fall auch alleine abgehängt irgendwie zwischenzeitlich mal auf der Windkante. Ich glaube, man hatte schon auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er auf diesen schwereren Ankünften, Mürde Bretagne und so weiter, vielleicht eine Rolle spielen kann. Da muss man jetzt aber auch mal sagen, die Rennen, die er vorher gewinnt, also klar war er bei Lüttich vorne, das war, glaube ich, auch so sein bestes Ergebnis, wenn man es mal rein nach der Leistung betrachtet, jetzt nicht als Endergebnis, sondern auf die Leistung. Und dann muss man, glaube ich, sagen, dass das Niveau bei der Tour halt auch einfach ein anderes ist, als jetzt bei der Norwegen-Rundfahrt oder wo er sonst halt immer sehr überlegen gewonnen hat. Ne? Da kommt man einfach anders ins Finale und wenn du halt schon den ganzen Tag auf dem Gas stehst, ist da vielleicht noch nicht so viel übrig, dass es für ihn in den Finals dann noch aktuell reicht. Also da kann er natürlich noch hinkommen. Aber vielleicht war die Tour jetzt auch einfach noch eine Nummer zu groß für ihn. Ne? Also so ist zumindest mein Eindruck.
Ja, okay, also ich meine, also die Rennen, die er jetzt schon alles gewonnen hat, die sind schon auch schwer. Also ich würde sagen, dass Tour de Suisse oder Romandie, Etappensiege und sowas, dreimal bei Polen-Rundfahrt schon eine Etappe gewonnen, irgendwie in Miguel Indurain gewonnen und so. Also das sind jetzt alles nicht so Rennen,
ja,
wo du sagen würdest,
aber, ne, da wolltest du... Wenn du jetzt mal trotzdem guckst, wer bei der Tour wirklich in Erscheinung getreten ist, viele waren es nicht. Also da sind sehr, sehr viele, da hat vielleicht Thibaut, ne, Nies schon im Vorfeld einfach sehr viel mehr Erfolge als viele andere, aber letztendlich, ne, ich glaube von den 100, sagen wir mal 150 Startern, 100 von denen waren auch unsichtbar während der Tour,
ja, mindestens. Ja.
Also wahrscheinlich waren es eher 120. Vielleicht sind die Erwartungshaltung gegenüber ihm dann ein bisschen höher, aber auch, ne, zu anderen World Tour Rennen ist es, Paul, du bist die Tour gefahren, schon immer noch mal was anderes. Eine andere Art auch wieder Radrennen gefahren wird und wenn du die Stimmen aus dem Peloton hörst, ich meine, wir hatten hier ein paar Mal die O-Töne, außer dem Niklas Merkel, dem ging's gut, aber alle anderen, die haben schon richtig geklemmt, einfach von Tag 1 an, ne? Und das sind jetzt auch alles keine schlechten Rennfahrer, die haben alle gelitten, ja, weil halt einfach jeden Tag Vollgas gefahren wurde. Also ich glaube, es gab keine Etappe, wo sie gesagt haben, heute war mal okay. Also selbst die, was wir schon angesprochen haben, diese Sprintetappen, die waren dann teilweise hart und ja, ist einfach, glaube ich, das Niveau dieses Jahr bei der Tour wieder riesengroß gewesen und da ist Nies halt einfach auch noch ein super junger Fahrer. Das kann schon noch kommen. Also
Ja,
was ist euch noch aufgefallen?
Ich würde nur eine Sache ansprechen, wir haben auch eben im Off schon drüber gesprochen, wir haben auch schon im Podcast hier mehrfach drüber gesprochen und lief jetzt heute parallel noch das eine oder andere Radrennen, da war das gleiche Spielchen. Ich glaube, da muss wirklich mal bald was passieren, dass man ja eine Regelung findet, wie sich insbesondere Motorräder im Radrennen verhalten müssen, weil da muss man schon sagen, das ist schon teilweise echt verfälschend. Ja, wie dann das Ergebnis am Ende ausfällt, weil Motorräder einfach immensen Einfluss nehmen. Ja, also die Studienlage dazu ist ja bekannt, dass wirklich noch mit, wo man vielleicht sagen würde, ja gut, der fährt ja gar nicht so nah dran, immer noch ja, es um Sekunden pro Kilometer geht, die da gut gemacht werden können durch den Windschatten oder auch durch ja, aerodynamische Vorteile, wenn ein Fahrzeug nah hinter dir fährt. Und ich kann einfach nicht verstehen, warum das nicht angegangen wird. Auch da wieder einen schönen Gruß nach Ägle von UCI, wo man sich mit allem Möglichen befasst, außer mit so wirklich relevanten Themen, die man scheinbar einfach nicht sieht. Ja, ich glaube, es ist nicht immer so, dass der Sieger dann am Ende nicht derselbe gewesen wäre. Aber auch heute hat man wieder gesehen, ne, wie nah Wout van Aert dann wirklich in der entscheidenden Phase hinter Motorrad fährt. Mit Sicherheit auch davon profitiert, dass Pogacar am Schluss nicht mehr das volle Risiko nimmt in der Abfahrt. Aber wenn du da einfach, ne, diesen Sog vom Motorrad mitnehmen kannst und dann hast du ein Loch von 50 Metern, der hinten steht dann auf einmal voll im Wind, da muss man einfach sagen, das nimmt massiven Einfluss in die Rennen und da gibt es Technik, die man verwenden kann. Man sieht es im Marathon, ne, mit so Laser, das dann auf dem Boden quasi sichtbar ist, damit jeder weiß, wo er zu fahren hat. Das ist einfach ja manchmal sehr frustrierend. Ich glaube nicht, dass es jedem Zuschauer auffällt, aber wenn man sich so ein bisschen damit auskennt mit der Materie, dann ist es einfach wirklich zum Haare raufen. Ja? Also es geht jetzt nicht nur mir so. Ist, glaube ich, in der ganzen Radsportwelt gerade ein Thema, dass sogar Taktiken danach ausgelegt werden. Ne? Also gerade bei den Frühjahrsklassikern. In die Offensive zu gehen zum Beispiel, weil man eben dann die Motorräder mit ausnutzen kann. Und ich glaube, da muss man sich wirklich in Zukunft was einfallen lassen, weil es auch nicht tendenziell weniger Fahrzeuge werden. Und auch heute wieder, ne? Also wirklich mit den, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, die Motorräder mit drei Rädern, die dann ja auch nochmal ein bisschen breiter aufbauen und dann wirklich so hinter der Gruppe fast am Hinterrad fahren. Da muss man ja sagen, also das ist ja so schon fast so, als ob der Linienrichter beim Fußball den Ball über die Linie schiebt, ne? Wenn der Stürmer nicht getroffen hat. Also das ist wirklich, ich kann es mir ja wirklich fast nicht mehr anschauen, ne? Da muss meiner Meinung nach dringend was geändert werden.
Wo bleibt da der Fortschritt in der Drohnentechnologie? Da könnte man sie doch jetzt endlich mal brauchen.
Ja, es sind ja nicht nur Kameras, ne? Also es sind ja auch Kommissäre, die eigentlich wissen müssten, was sie da machen. Es sind natürlich auch Fotografen und ja, Streckenposten, Sicherung, was weiß ich, wer da noch alles mit rumfährt. Zum Teil sind es ja auch die Autos, wo wirklich der Rennleiter drin sitzt. Man darf ja nicht vergessen, ne? Du hast ja auch teilweise Fahrer in der Gruppe vorne im Rennen, die du dann auch möglichst am Podium haben willst, weil es dir mehr Publicity gibt. Also das ist wahrscheinlich nicht immer so, aber ich denke, das wird auch schon oder das ist auch schon vorgekommen. Ja, die Stories, die gibt es schon, dass dann der Rennleiter gesagt hat, komm, wenn der hier heute gewinnt, da habe ich morgen deutlich mehr Presse. Nehmen wir den mal ein Stück mit. Und ja, da muss einfach was getan werden.
Paul, hast du noch einen?
Ich fand es eine schöne Tour. Freue mich über das Podium von Lipowitz und will ja auch für uns jetzt, ne, auf den B-Song nochmal herausstellen, dass wir ihn in keinster Art und Weise kritisieren und uns wirklich auch sehr über das Podium freuen, was ich das vielleicht manchmal so anhört, dass wir das nicht so einfach hinnehmen, sondern ich glaube, wir können das alle sehr gut zu schätzen wissen. Und sonst, nee, nix. Ich freue mich auf die nächste Tour. Ich bin gespannt, ob Poggi wirklich jetzt noch die World erfährt, weil auch alle Interviews hört sich eher nach an, als wenn er jetzt gerade erstmal Bock hat auf 2 Wochen Urlaub mit seiner Freundin, anstatt weiter zu trainieren.
Sei ihm auch gegönnt, auf jeden Fall.
Und ja, und dann mal weitersehen und dann mal gucken, was in den nächsten Wochen hier in Deutschland passiert. Gerade noch ein Fact, ich habe mal zwischendurch die Einschaltquoten gegoogelt. Also sie waren auf jeden Fall auch um einiges höher als in den letzten Jahren, lagen immer so bei 25% im Schnitt, was sehr gut ist, auch mal wesentlich höher. Von daher, ja, geht alles in die richtige Richtung. Ich bin gespannt, was die deutschen Medien daraus machen, der deutsche Journalismus oder der deutsche Radsportjournalismus. Und ja.
Wir haben jetzt noch eine Deutschland-Tour auch demnächst.
Genau.
Kann man mal hingehen.
Und was ich wirklich am interessantesten eigentlich fast finde, ist, wie die Firma Red Bull, die ja heavy in den Radsport investiert, wie die jetzt mit dieser Situation umgehen werden, was die medial daraus machen, weil die haben die Kapazitäten, die Kontakte, die können jetzt so einen Fahrer prägen. Inwieweit, ja, also wie da das Handling sein wird, das finde ich auch sehr spannend zu sehen.
Ich habe auf jeden Fall noch eine positive Nachricht und einen Ausblick hier am Ende. Erstmal gratuliere ich sehr herzlich Nils, Kilian und Ludger. Die haben das Wattbüro bei der Tour de France gewonnen. Nils alleiniger Führender mit 67 Punkten und Kilian und Ludger auf Platz 2 mit jeweils 66 Punkten. Also da freue ich mich auch gerne wieder. Ihr dürft mal mir schreiben auf dem Besenwagen Instagram-Account über eine Voicemail, sage ich euch dann wie ihr das krass predicted habt. Immer interessant. Und ihr werdet natürlich dann benachrichtigt mit Preisen und kleinen Ausblick auf die Woche. Wir gehen natürlich jetzt voll in die Frauenpower-Woche. Am Mittwoch nehmen wir auf für die Donnerstag-Folge. Wir haben als Expertin Lynn Teutenberg am Start für die Frauentour de France. Und dann hoffe ich, dass wir dann diese Woche das hinbekommen, im Gastpart den Giro nochmal mit der weißen Trikotgewinnerin Antonia Niedermayer zu beleuchten.
Noch ein Versuch.
Ja.
Nächster Versuch.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und für alle, die jetzt weiterhin Bock auf Grand Tour haben, guckt die Frauentour de France. Oder freut euch auf die Vuelta, weil Word on the Street ist, Pogacar fährt nicht und will gerne sein Trikot in Ruanda verteidigen. Also vielleicht kriegen wir mal eine richtig spannende Grand Tour wieder.
Hey, der Giro war doch spannend.
Ein paar Leute motiviert, ne?
Andi, du tust ja so, als wenn wir nur noch langweilige Rundfahrten hätten. Der Giro war mega.
Ja, ich weiß, also wir haben da einfach unterschiedliche Meinungen, Paul. Für dich ist Pogacar eine Bereicherung von Radsport, für mich jetzt nicht unbedingt.
Hä? Ich habe gerade vom Giro geredet. Der Giro war doch spannend, weil du gerade meinst, dann kriegen wir wieder eine interessante Grand Tour. War doch mega, der Giro.
Ja, war gut.
Und ja, für mich ist Pogacar eine Bereicherung für den Radsport, weil ich hoffe, dass irgendwann unsere Kinder oder wer auch immer dann sagen, nicht, dass Eddy Merckx der beste Radsportler aller Zeiten war, sondern Tadej Pogacar. Das finde ich immer noch von jemandem reden, der irgendwie, keine Ahnung, weißt du, die, was ich gemacht haben.
Ja, aber halt, der soll einfach wegbleiben von Klassikern, Mann.
Nein.
Der versaut mir die Klassiker.
Nee, der versaut, ja genau, der versaut dann Mats Pedersen die Klassiker.
Der versaut Mats, der versaut allen Klassikerfahrern die Klassiker, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt.
Nee, also ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass jemand wie Mathieu van der Poel, aber der, stimmt, der versaut ja auch allen die Klassiker. Ich glaube, dass der sich richtig freut, dass der Tadej Pogačar Klassiker fährt. Und es gab auch so geile Memes.
Glaube ich nicht. Ja.
Glaube ich nicht.
Eigentlich kotzt jeder, wenn er am Start ist.
ich glaube, die motivieren sich alle schon ganz gut gegenseitig. Aber wie auch immer, war eine schöne Tour. Und ja, zieht euch die Frauen-Tour de France rein.
Jawohl, und schön wetten im Wattbüro. So, erstmal herzlichen Dank an Red Bull Bora Hans Groh, dass wir hier sehr spontan am Montagmorgen noch die Möglichkeit haben, mit Florian Lipowitz zu quatschen. Und ich richte Grüße von Andi Stauf aus, der sitzt im Zug von Paris nach Hause. Und entschuldige mich erstmal in unser Namen, dass du hier unter anderem wegen uns nicht ausschlafen durftest oder nicht in Ruhe Croissants in Paris isst.
Ja, das muss ich auf jeden Fall jetzt dann nachher noch nachholen.
Auf jeden Fall. Ich habe mir schnell eine Hörerfrage hier zum Einstieg eingeholt. Ich lese die schnell vor und zwar kommt die von Luca Schwarzbauer von der Schwäbischen Alb. Frag ihn, ob er jetzt zur hochnäsigen Diva wird oder weiterhin der gemütliche Chiller von der Alb bleibt.
Nee, ich glaube, da ändert sich nichts. Ich bin froh, wenn ich daheim auf dem Sofa liege und ja, ich freue mich auf jeden Fall, er kann sich warm anziehen, wir gehen dann bald mal wieder Radfahren und dann, ja.
Genau. Ich weiß nicht, ob du, das war deine erste Tour und das normale Prozedere eigentlich bei vielen Profis ist ja nach der Tour erstmal über Champs-Élysées fahren, Pizza essen, irgendwie ein bisschen was trinken und dann landen die meistens noch abends im Duplex. Erstmal, kennst du das Duplex und wenn ja, warst du da auch gestern?
Ey, also ich habe vom Duplex gehört, aber auch erst gestern, aber nee, da hat es mich dann am Ende doch nicht hinverschlangen. Ich bin dann mit meiner Freundin, ich weiß nicht mehr, die Teamparty ging bis, also wir sind um ja, 2:30 gegangen und dann war es für mich dann auch ja, der Ende vom Tag. Ich war dann doch auch ziemlich müde, K.O. und habe mich aufs Bett gefreut.
Ja, okay.
Absolut nachvollziehbar.
Aber ja, ich weiß, da geht immer noch die After-Tour-Party
nochmal. Wir haben schon gehört, Bernie war da.
Ah, nee. Der ist mit mir ins Hotel gefahren.
Ja, okay. es gab irgendwie so für dich so ein paar Momente, die, glaube ich, entscheidend waren in dieser Tour. Und so welche, die für uns irgendwie prägnant waren. Es war mal die 18. und die 19. Etappe. Bei der 18. Etappe hast du diesen diese schöne Attacke nach vorne rausgemacht, quasi, kurz vorm Schlussanstieg zum Côte d'Alos. Und da haben wir uns gefragt, was in dem Moment, also wie es dazu kam und was so in dir vorging, als du dann auf einmal vorne rausgefahren bist. Weil du ja vorher auch schon ganz lange alleine warst am Madeleine, musstest das Loch schließen und bist dann ja mehr oder weniger durchgefahren und direkt drüber attackiert.
Also im Nachhinein, bei mir ist es wahrscheinlich so, wenn ich einen Punkt erreicht habe, wo ich mich so arg angestrengt habe, da denke ich manchmal nicht allzu viel nach. Ja, für mich war es so eine Qual, da den Col de Madeleine hochzufahren und ja, ich war dann selber nicht ganz so sicher, was ich machen soll. Ich glaube, unsere sportliche Leiter waren, ich wollte die Lücke da zu Jonas und Pogi wieder schließen. Aber wir sind eigentlich davon auch ausgegangen, dass Jürgensen dann das Tal von vorne fährt und dass sie eigentlich von hinten gar nicht mehr kommen. Und ja, wo ich dann vorne war und sich alle angeschaut haben, dachte ich mir nur, jetzt habe ich mich hier hochgequält für nichts. Und dann ja, kam es eigentlich, wollte ich gar nicht attackieren, aber irgendwie hatte ich eine Lücke und dann bin ich losgefahren. Aber ich wusste dann schon, während ich losgefahren bin, Junge, was tust du dir jetzt überhaupt an? ja, und dann, wo ich noch gesehen habe, dass es noch 20 Kilometer hochgeht, wusste ich, dass es ein harter Tag für mich wird.
Also war es eher so eine Impulsentscheidung und hast dann auch eigentlich relativ schnell selber bereut, aber dann war so ein bisschen gehangen, gefangen.
Ich habe es mir, ja, ich habe schon im Rennen bereut, ja, und ich habe auch vom sportlichen Leiter, also wir haben danach noch ein bisschen geredet, ja, aber am Ende, ich fahre gern Rennen und ich riskiere auch gern was. Ich meine, ja, hätte ich vielleicht den Tag meines Lebens gehabt, wäre die Lücke zu Ben O'Connor, hätte ich geschlossen, dann wäre vielleicht der Tag auch anders abgelaufen. Genau, so haben wir vielleicht ja, viel Kritik bekommen, aber ich denke, am Ende, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und genau.
Du scheinst mir ein Typ zu sein, der das dann nicht so negativ mitnimmt. Also du warst ja am nächsten Tag einfach 24 Stunden später, wussten wir, alles gut gegangen und du hast deine Form behalten, du hast dich auch wahrscheinlich nicht so reingesteigert dann, oder, in diesen Zeitverlust?
Am Ende, ja, bei solchen Etappen, da muss man einfach nur den Berg hochfahren und wenn es am Ende dann auch nicht geht, dann geht's nicht. Natürlich habe ich mir schon viel Druck gemacht, dann auf Etappe 19. Ich meine, ich glaube, man hat im Leben nicht so oft die Chance, für ein Podium bei der Tour zu fahren. Und dann war ich ja schon super nervös vorm Start, aber am Ende gibt man sein Bestes und dann liegt es eigentlich nur noch an den Beinen, ob man das schafft oder nicht. Und ich war dann natürlich auch super happy, dass mein Körper das noch durchgemacht hat.
Ja, und da kurz eine Anschlussfrage. War das dann für dich auch so der Moment, wo du realisiert hast, hier geht es um richtig viel? Also vorher hat man immer so gemerkt, so du fährst halt und Platz 4 wäre auch okay, hat man so das Gefühl gehabt. Und jetzt hört es ja gerade so an, dass als diese 18. Etappe dann doch bei dir auch, oh, okay, Platz 3 wäre dann doch auch schon schön. Den würde ich schon gerne auch verteidigen auf der 19. Etappe. Ist das dann so richtig eingesickert bei dir, dass das schon was Relevantes ist?
Ja, klar. Ich meine, wenn es dann zum Ende der Tour geht und man weiß, man fährt fürs Podium mit, dann macht es natürlich was mit einem. Man macht sich dann selber natürlich auch viel Druck. Aber am Ende wollte ich auch nicht ganz so viel drüber nachdenken. Ich wollte einfach Rennen fahren. Aber ja, am Ende war ich einfach nur erleichtert, dass ich das geschafft habe. Genau.
Ich kann mir vorstellen, und ich hätte jetzt gern mal deine Sichtweise dazu oder deine Erfahrung dazu, dass sich dein Status im Peloton während dieser Tour de France verändert hat. So, hast du das selber so wahrgenommen, wie dich die anderen Fahrer behandeln und wahrnehmen?
Ja, natürlich, glaube ich, hat man am Ende dann schon einen anderen Stellenwert, aber man muss auch sagen, es fahren alle die Tour, es sind alle Rennfahrer und ich bin dann ehrlich gesagt auch nicht so der Fan, wenn man dann irgendwie andere Fahrer mehr respektiert wie andere, weil wir sind alle hier, um Rennen zu fahren und genau, aber natürlich freut es einen dann, wenn Leute wie Pogi oder Jonas mit einem kurz reden und man irgendwie merkt, dass sie auch einen irgendwie kennen und respektieren.
Okay. Und worauf freust du dich jetzt nach der Tour am meisten?
Also jetzt gleich auf einen Kaffee und ein Croissant. Nee, und dann ja, einfach ein paar Tage nicht aufs Rad gehen. Ich habe auch heute Morgen zu meiner Freundin gesagt, irgendwie ist es komisch, aufzuwachen und man weiß irgendwie, man muss heute nicht aufs Rad, man muss die nächsten Tage nicht unbedingt aufs Rad und man hat keinen Stress mehr, man muss nicht um Position kämpfen und so. Das ist schon, ja, irgendwie auch ein komisches Gefühl, dann aufzuwachen. Man weiß, es ist vorbei.
Ist das bei dir eigentlich auch so, dass du dann noch davon träumst, von um Position kämpfen nachts?
Also ja, während der Tour kam das schon ab und zu mal vor, dass man irgendwie, ja, irgendwelche, ja, Teile vom Rennen irgendwie Revue passieren lässt und von irgendwelchen, ja, Renngeschehen träumt. Genau, aber ja, ich hoffe, das legt sich jetzt.
Ich habe heute Morgen nochmal die Folge von uns mit dir gehört, die nach dem Giro letztes Jahr haben wir die aufgenommen.
Ja.
Da war Linsen mit Spätzle war das Leibgericht, was jetzt vielleicht dann demnächst auf dich wartet.
Ja.
Letzte Frage von mir. Bist du bei irgendwelchen Nachtourkrits am Start und wie gibt es schon irgendeine Planung für die Restsaison?
Tatsächlich nicht wirklich. Ich bin gerade noch am Überlegen, wenn, dann fahre ich vielleicht nur ein Kriterium mit, das wäre in Bruckmühl. Genau, also weil das einfach ja von unserem Team auch, ich meine, das organisiert am Ralf sein Papa und der wäre, ja, ich glaube, da muss ich schon auch irgendwo meinen Teil ein bisschen beitragen. Und ich meine, es ist noch nicht fix. Ich muss es auch mit Familie und Freunden noch abklären. Und genau, also das steht jetzt erstmal an erster Stelle und dann schaue ich mal, ob ich dann Start komme. Aber genau, ich versuche es zumindest.
Okay, meine letzte Frage wäre tatsächlich, wie sehr überrascht warst du von Roglic Ankle Socks?
Ja, am Ende kann jeder Socken tragen, wie er will. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, er hat mit keinem kommuniziert, dass er heute mit kurzen Socken fährt. Aber er hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit für das bekommen. Und, ja, ich meine, er ist ein Champion. Er hat so viele Rennen gewonnen in seinem Leben. Wenn jemand das machen darf, dann er.
Ja, du warst also, auf jeden Fall überrascht.
Genau, der Andi und ich sind da auf jeden Fall bei ihm. Also wir haben es gefeiert und ja, wir waren es auch sehr gut.
Ja, du, dann haben wir dich genug gestört. Sagen nochmal herzlichen Glückwunsch und nimm dir Zeit, ruh dich aus und bleib, wie du bist.
Ja, danke euch. Danke.
Danke dir. Ciao.
Ciao.